Wenn man dem Fritz Theilen zuhört, fällt auf, wie knapp er immer wieder gerade nochmal Glück hat. Dieses Glück hat meistens einen Namen. Zum Beispiel Mitleid, wenn ihn jemand erwischt, ihn aber laufen lässt. Manchmal sind es aber offensichtlich ganz einfach Löcher. Fallmaschen, Risse im dichten Kontrollnetz, dass die Nazis über die Bevölkerung zogen.
Was nationalsozialistische Erfassungs- und Überwachungsnetz war das effektivste und umfassendste der damaligen Welt. Ein rassistischer Staat, der sich vornimmt, das germanische Erbgut reinzuhalten und gar zu verbessern, das Minderwertige zu liquidieren, darf an seiner Verwaltungsbürokratie ebenso wenig knausern wie an seiner Rüstungsindustrie. Was macht es für Sinn, wenn die Blockwarte Tag und Nacht die Augen aufbehalten und Meldungen erstatten, wenn ihre Beobachtungen nicht weitergeleitet und archiviert werden können? Was macht es für Sinn, wenn jeder SS-Freiwillige beweisen können muss, dass bis zurück in die Generation seiner Ur-Ur-Urgroßeltern keinerlei jüdische Verwandtschaft besteht, um aufgenommen zu werden, würden nicht seine Angaben und Bescheinigungen sämtliche minutiös überprüft?
Dieser Wahnsinn jedenfalls hatte Methode. Und es haben, wie teilen, Tausende, Hunderttausende von Gefährdeten allein deshalb überlebt, weil diese gewaltige Bürokratie aus allen Nähten platzte und in den allerletzten Kriegsjahren das angestrebte Sollwachstum der Vernichtungskurve gar nicht mehr zu bewältigen vermochte. Stell dir doch bloß mal diese Karteien und Dateien vor, wie die damals aussahen, in unzähligen Kästen eingeordnet. Die ganzen Leute, die da dazwischen herumrasen und einen Puff kriegen, und wenn sie eine einzige Eintragung fertig kriegen, liegen schon 10 neue auf dem Tisch.
Und dann stell dir doch einmal weiter vor, Heinrich Himmler hätte damals über die Bevölkerungskontrolltechnologie verfügt, wie in unseren Tagen Horst Herold. Wie viele Verfolgte wären dann seinem Apparat noch entkommen? In den Rechenzentren des Bundeskriminalamtes spielt der Faktor des menschlichen Überfordertseins, Trödelns, Irrens eine verdammt geringe Rolle mehr. Ich denke, viele wären es heute nicht mehr, die jetzt mit dem neuen Mustermann-Personalausweis durchkämen.
Scala.
Eine Sendung für all die, die in einer Mühle hocken. Wo man beim Eintritt duschen muss.
Scala. Die Leiter.
Die heutige Entschuldigungssendung steht ganz im Zeichen von der deutschen Arbeiterjugendbewegung im Dritten Reich. Wenn man in der Schule überhaupt den Faschismus durchnimmt, wird ja meistens vermittelt, dass damals die Kontrolle der Bevölkerung total sei, dass die Leute keine andere Wahl hatten, als zu kuschen und zum Teil sogar mitzumachen. Es wird unterschlagen, dass nicht alle Frauen wollen deutsche Mütter mit möglichst vielen Kindern sein wollen. Dass es vielen Jugendlichen gestunken hat, in die Hitlerjugend oder im Bund Deutscher Mädel zu gehen. Dass in den Munitionsfabriken jenen Ausschuss produziert worden ist. Sowohl von deutschen Arbeitern und Arbeiterinnen, aber auch von deportierten Zwangsarbeitern und Arbeiterinnen. Das heisst, für uns heute soll so Widerstand undenkbar gemacht werden. Die Repression wird in ihrer ganzen Grösse und in allen Farben geschildert. Manchmal dunkt es mir sogar ziemlich genüsslich. Und daneben wird nichts gesagt über die Leute, wie sie gelebt haben, was sie für Wünsche und Bedürfnisse gehabt haben, wie sie versucht haben durchzusetzen, wie sie zum Teil angefangen haben, sich zu wehren. Wir haben in der Scala die Geschichte von Fritz Theilen vorgestellt. Er war bei der Machteinsetzung von Hitler gerade 60 und hat sich während dem Krieg einer von diesen Banden angeschlossen, die sich Edelweiss-Piraten genannt haben. Die Jugendbanden, es sind vor allem Arbeiterjugendliche dabei gewesen, hat sie allen grösseren deutschen Städten gegeben. Sie haben sich in der Stadt Berg getroffen, haben Gitarre gespielt und ihre Lieder gesungen. Ihre Lieder sind von Wild-West-Romantik.
Wenn der Büffel über die Prärie jagt und der Cowboy sein Lasso schwingt, hat ein Mädel noch niemals Nein gesagt, wenn der Johnny sein Liebeslied singt. Wir saßen in Johnnys Spelunke, der Whisky floss in die Rund. Da kam der Jim, der Bandit und Halunke, das wurde dem Bobby zu bunt. wo die Sonne hinter der den Bergen versinkt, wo der Hudson rauschend fließt, wo kein einziges Sternlein am Himmel blinkt, hat er sie zum Abschied geküsst.
Bis zu der Verarschung von der Hitlerjugend.
Wir bilden einen Idiotenclub und laden herzlich ein. Bei uns ist jeder gern gesehen, nur blöde muss er sein. Und wer der Allerblödeste ist, wird Oberidiot.
Oder?
Höre, Eisbär, was wir dir klagen. Deine Jugend, die ist nicht mehr frei. Schwing den Schlagring wie in alten Tagen. Schlag uns, bündische Jugend, wieder frei.
Damit ein bisschen klarer wird, was das für Leute sind, bringen wir kurz etwas zu ihren Lebensbedingungen. Ich muss noch vorausschicken, Jugendbanden hat es natürlich schon vor der Machteinsetzung gegeben, im 33. Die folgenden Texte beziehen sich zum Teil auch noch auf die Zeit der Weimarer Republik. Das erste Zitat ist mal übers Essen.
Der Proletarier hungert bereits im Mutterleib. Ist er geboren, so erhält er statt der nahrhaften Muttermilch ein schäbiges Surrogat. An magerem Brei und Kartoffeln und Hering, Kartoffeln und Leinöl, Kartoffeln und Salz ist er sich groß. Für das ganze Leben der meisten gilt der alte Vers. Kartoffeln in der Früh, Kartoffeln in der Brüh, Kartoffeln in ihrem Kleid, Kartoffeln in Ewigkeit. Oft muss er noch dankbar sein, wenn es zu Kartoffeln oder trockenem Brot überhaupt reicht.
Wir hatten eine Gruppe von 4 Jugendlichen gebildet, die jeden Sonntag in einer verräucherten Kneipe Karten spielten. Der Erlös wanderte in eine gemeinschaftliche Kasse, damit wurde in gewissen Zeitabständen ein großes Wurstessen veranstaltet.
Schon in der Weimarer Republik war die Wohnungsnot gross. Später, bei den Bombenangriffen im Krieg, ist es natürlich noch viel extremer geworden mit der Wohnungsknappheit.
Unsere Wohnung liegt in einer Fabrikstraße, im Hinterhaus 4 Treppen hoch und umfasst eine Küche und eine Stube sowie ein Klosett. Aus Platzmangel können wir nur 2 Betten aufstellen, müssen also dauernd zusammen schlafen, was immer unerträglicher wird. Man kann sich, wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat, nicht einmal richtig ausschlafen. Eine andere Wohnung bekommen wir nicht, eine Neubauwohnung können wir nicht bezahlen. So werden wir in diesen Verhältnissen wohl noch lange bleiben müssen, bis wir Geld verdienen, wenn wir dann nicht arbeitslos sind.
Da nun nicht genügend Platz in der Wohnung ist, streiten wir uns um den Tisch. Der eine will mehr Platz wie der andere. Dann geht der Krach los. Jetzt packe ich meine Sachen ein und gehe zum Jugendheim bei meinen sozialen Genossen. Ich würde gerne eine Sprache lernen, aber das geht nicht wegen der Streitigkeiten. So ist man auf die Straße oder sonstige Sachen angewiesen.
Das sind 2 Zitate aus Aufsätzen von Berufsschülern und Berufsschülerinnen, die geschrieben haben um 1930 herum. Die folgenden 2 Beiträge sind nochmal Zitate von diesen Berufsschülern und Schülerinnen.
Ich habe meine Mutter gern, aber da mein Vater im Krieg gefallen, meine Mutter die Entbehrungen im Kriege und in der Inflation mit mir nicht standhielt, so erkrankte sie schwer und hat bis heute ein nervöses Leiden, was mir zu Zeiten die Hölle auf Erden bereitet.
Ich werde jetzt 15 Jahre und gehe auch schon arbeiten. Meine Arbeit ist in einer Apotheke. Da mein Vater schon 5 Jahre arbeitsunfähig ist, war ich gezwungen, arbeiten zu gehen. Es ist ja nicht viel, aber etwas. Auch habe ich einen 17-jährigen Bruder, der auch sehr lange Zeit von einem Krankenhaus ins andere gekommen ist, da er von Asthma befallen ist, auch kein Geld verdienen kann. Meine Mutter kann auch nicht aus dem Hause gehen, da sie jederzeit bei meinem kranken Vater sein muss.
Kinderarbeit war in der Weimarer Republik an der Tagesordnung, obwohl sie eigentlich von Gesetzes wegen verboten wäre.
In einem Hinterhofe eines Nürnberger Proletenviertels sieht man 5 Kinder damit beschäftigt, das ganz festgefrorene Eis aufzuhacken. Mancher Arbeiter geht vorbei, ohne das weiter zu beachten. Bei Befragen der Kinder stellt sich heraus, dass sie von der Hausbesitzerin den Auftrag erhielten, das Eis wegzuschaffen. Über einen Tag schuften die Kinder, hacken auf und fahren das Eis zu einem eine halbe Stunde entfernten Müllabladeplatz. Am Schluss erhielten sie alle fünf zusammen 1,50 Mark. Einem Erwerbslosen hätte die Hausbesitzerin für die gleiche Arbeit, selbst bei ganz schlechter Bezahlung, 8 bis 10 Mark geben müssen, ohne das Abfahren des Eises. Solche Fälle kann man öfters beobachten.
Sag mal, Gustav, hast du schon mal gearbeitet? Ich, solange ich aus der Schule raus bin, noch nicht. Als Schulrabe ja. Ich war wohl auch keine mehr kriegen, sagte er ruhig. Und halb lachend, halb bedauernd fuhr er fort. Als ich 10 Jahre alt war, hat der Alte gesagt, Gustav, du wirst mal Rechtsanwalt. Heute bin ich zu Hause bloß noch ein Stück Mist. Kater kaut an einem Streichholz. Det haben wir ja alle, sagte er so ganz nebenbei. Aber lass man, wären wir eben Verbrechen. Eben, einen anderen Beruf gibt's ja nicht mehr. Schade, dass du nicht Rechtsanwalt geworden bist. Da hätte ich einen billigen Verteidiger.
Das letzte Zitat stammt aus einem Roman, den Walter Schönstedt 1930 geschrieben hat. Der Titel ist «Kämpfende Jugend». Ein wichtiger Aspekt für die Jugendbanden war auch die Familie.
Die Familie. Schon ihre ökonomische Lage machte sie zu einer bösen Karikatur auf die bürgerliche Familienideologie. Enge, häufig Hunger, Sorgen, Existenznot, Ungewissheit, ob der Ernährer morgen noch ernähren kann, bilden die Grundstimmung in der Arbeiterfamilie.
In der Art und Weise ihrer Erziehung gaben die Eltern gerade die bürgerlichen Moral- und Wertvorstellungen an ihre Kinder weiter, denen sie selbst durch ihre eigene Erziehung und ihre Situation im Produktionsprozess ausgesetzt waren. Die Erziehung zur Einhaltung äußerer Verhaltensregeln bildete so eine Grundintention elterlicher Erziehung in den Arbeiterfamilien. Da diese Verhaltensregeln von den Eltern als einzige Möglichkeit zum Überleben in einer Gesellschaft erfahren worden war, die Einhaltung dieser Normen durch ökonomischen und sozialen Druck erzwingen konnte. Zusätzlich erlaubten die Lebensumstände keine Reflexion über diese Normen.
Die Schule von der Weimarer Republik ist ziemlich im Widerspruch zu der Alltagsrealität der Proloknöpfe gestanden. Das nächste Zitat über die Schule stammt aus einem Roman von Georg Glaser. Der Titel ist «Schlucke Bier».
Sie waren schon früh zur Arbeit gelaufen, hatten Zeitungen getragen, Gänge besorgt, Gefahren geschleppt, so billig, und hatten in Staatsbürgerkunde Note 5 bekommen, weil sie nie Zeit gehabt hatten, sich die Verfassung einzuprägen, die Kinderarbeit unter Strafe stellt. Denn sie hatten sich die Hefte, in die sie dann die Strafarbeit eintragen mussten, erst verdienen müssen. 100 Mal, ich darf nicht faul sein.
Es, die Erzieher und Lehrer, waren erwachsene Menschen mit Talaren, Frauen, Brillen und Gehältern. In den Kindern war immer ein ewiges Warum, das jahrelang von der Überlegenheit dieser Erklärer in Schach gehalten wurde. Was die Dirnen tun müssen, um zu Geld zu kommen, sahen die meisten Mitglieder der Meute, der die Hauptfigur des Romanes angehört, durch alle möglichen Löcher ihrer Behausungen, ehe sie das große ABC lernten. Sie kannten die Kehrseite des Lebens schon, ehe der Lehrer ihnen die Vorderseite zeigen wollte, die sich als von schnurrbärtigen Männern mit weißen Westen beherrscht zeigen wollte.
Die Meute musste daran denken, wie ähnlich sich die Gesichter der nächtlichen Dirnenbesucher und der täglichen Prediger waren. Über ihre wunderlichen Redensarten mussten sie lachen und die Herren wollten ernst genommen sein.
Auf der Straße sammelte das proletarische Kind die Erfahrung, dass die Realisierung eigener Bedürfnisse insoweit möglich war, wie es sich der Kontrolle von Eltern und Schule entzog. Von gleicher Bedeutung war die Erfahrung, dass die eigene Situation kein Einzelfall darstellte, sondern die anderen Kinder in ähnlichen Lebenszusammenhängen lebten. Die Kinder schlossen sich zu Gruppen zusammen, um die Befriedigung von Bedürfnissen zu organisieren, die aus ihrem materiellen Elend entsprangen. Die Hierarchie dieser Straßenbanden spiegelte aber nicht die Ordnung innerhalb der Familie wider, sondern findet ihre Grundlage in der kindlichen Fähigkeit und Fakten, Körperkraft, Geschicklichkeit, Kenntnis der Umwelt, Fantasie, Fähigkeit zur Kooperation.
Thank you.
Und jetzt bringen wir Auszüge aus einem Buch von Bartel Schink. Er hat einer Edelweiss-Piratengruppe zu Köln angehört.
Obwohl es kein Problem für ihn gewesen wäre, zurückzuschlagen, die Schinks waren schließlich eine alte Boxerfamilie, das waren noch Zeiten gewesen. Auch der Vater hatte früher geboxt, am besten aber sein Onkel. Onkel Dan zum Beispiel, von dem er damals 15 Pfennig für die erste Fahrt zum Königsforst bekommen hatte. Onkel Dan war Profi gewesen, Schwergewicht. In den USA hat er gegen Jupp Besselmann geboxt, vorher hatten sie ihm das Trommelfell zerschlagen. Auch Bartels Bruder Adi hatte großes Talent. Bartels Vater war früher einfacher Arbeiter bei der Post gewesen, aber durch seinen Fleiß und seine Pünktlichkeit hatte er es geschafft, zum Postbeamten befördert zu werden. Darauf war er sehr stolz. Mit Politik wollte er nichts zu tun haben, sagte er immer wieder. Das war für ihn etwas Unordentliches, da hielt er sich raus. Ganz gleich, ob es sich um die Sozialdemokraten, die Kommunisten oder um die Nazis handelte. So hatte er es zu etwas gebracht, wie er meinte. Besonders gut ging es ihm ja nicht mit 6 Kindern, aber immerhin, sie hatten ihr Auskommen. Bartel war heute zum ersten Mal mit der Staatsmacht zusammengestoßen und er wusste, das war für Vater ein Kapitalverbrechen. Die Mutter wusste es auch, deshalb half sie ihm. Er war froh darüber, denn der Vater hatte früher ja auch geboxt. Er schlug noch heute fest zu.
Sieh dir das an. Bartel stieß seinen Freund Bubes in die Rippen und blickte staunend um sich. Heiliger St. Martin, sagte er kopfschüttelnd. Das ist aber ein großes Ding hier. Er holte aus und jagte mit der Schuhspitze einen Kiesel in den See. Hättest du das gedacht, Bubes? Bubes schüttelte ebenso beeindruckt den Kopf. Um den See herum, hier am Königsforst, lagerten ein paar hundert Jungen und Mädchen. Sie hatten sich zu vielen Gruppen und Grüppchen zusammengefunden und überall war mindestens einer mit einer Gitarre dabei. Unterwegs stieg einer der Größeren vom Rad und schlenderte auf eins der kleinen Reihenhäuser zu, die an der Rösrather Straße standen. Mit einer Kanne Milch und einer großen Tüte Brötchen kehrte er zurück. Er hob die Sachen hoch und sagte, «Das ist für uns.» Einige waren nicht so begeistert. Klauen, dazu noch bei den kleinen Leuten, denn hier wohnten nur kleine Leute. Aber der Junge gab gleich die Aufklärung. Wir klauen doch nicht bei denen. Das haben die Leute extra für uns hingestellt. Die wissen, dass wir Hunger haben. Wir können das ruhig wegnehmen. Warum die Leute denn nicht die Tür öffneten und ihnen die Milch und die Brötchen persönlich gaben, wollte einer wissen, der wohl auch noch nicht lange dabei war. Ob ihnen das etwa peinlich sei? Das ist so, antwortete der Junge. Die Leute haben Angst. Die denken, die Edelweißpiraten, die sind bei den Nazis nicht gut angesehen. Deshalb ist es besser, wenn wir so direkt nichts mit ihnen zu tun haben. Thank you.
Bartel hatte zusammen mit dem Friseur Spielrot ausprobiert, wie weit er gehen konnte, damit es zu Hause keinen Krach gab. Spielrot schnitt auch den Eltern und den älteren Geschwistern die Haare. Er war ein guter Freund der Familie und seine Preise waren so niedrig, dass die Mutter auch Bartel zu ihm schickte. Gab es zwischen ihnen doch immer Streit, dabei wegen der Länge. Spielrot legte die Bürste beiseite, nahm die Flasche mit der Brillantine, die Bartel besonders gern hatte, schüttete etwas davon in die linke Handfläche und verrieb sie sorgfältig in Bartels Haaren. Tja, wie soll ich dir das erklären? Hitler und seine Leute wissen, dass viele Menschen in Deutschland es nicht gut finden, dass einigen wenigen die großen Fabriken und die Kaufhäuser und so weiter gehören, dass sie dort andere Menschen arbeiten lassen, selbst aber den größten Teil des Geldes einstecken. Die Nazis haben nun schon vor 1933 behauptet, die meisten großen Betriebe gehörten Juden. Damit wollen sie die allgemeine Abneigung gegen die Ausbeutung auf die Juden lenken. Es stimmt auch, dass einige Besitzer von großen Betrieben Juden waren. Aber die Mehrheit waren keine Juden. Die Stimmung der Leute war zum Teil also nicht gegen die Juden gerichtet, das ist erst später gekommen, sondern gegen die Ausbeuter. Aber als Hitler an die Macht kam, wurden den Juden von den Nazis die großen Betrieben weggenommen. Nun hatten die Nazis nichts mehr dagegen, dass einige wenige viel verdienten, weil ihnen selbst, ja nun fast alles gehörte und der Rest sich mit dem begnügen musste, was übrig blieb. Viele Leute hatten nach langer Zeit wieder Arbeit. Dafür waren sie Hitler dankbar und achteten nicht so darauf, wie das zustande gekommen ist. Und das alles zu vertuschen, sagen die Nazis nun, Juden sind Ausbeuter. Hast du das verstanden? Auf der Straße angekommen, sah Bartel, dass einige Häuser weiter Möbel aus einem Fenster gestürzt wurden. Viele Leute standen herum, einige in SA- oder SS-Uniform, aber auch Zivilisten. Sie klatschten Beifall. Und jedes Mal, wenn wieder ein Stuhl, ein Bild oder eine Kommode auf das Pflaster prallte, brüllten die Leute: Juden raus! Jagt das Mörderpack davon! Bartel ging weiter. Plötzlich durchfuhr ihn ein Gedanke. Die werden doch wohl nicht. Er fing an zu laufen. Schon von Weitem sah er eine Menschenmenge vor Spielrots Laden. Auch hier brüllten sie: Schlagt das Mörderpack tot! Bartel besann sich, rannte zurück nach Hause. Ich muss den Vater holen, dachte er verzweifelt. Der wird Spielrot helfen. Auf halbem Weg kam ihm der Vater entgegen. Schon von Weitem rief Bartel ihm zu: Komm schnell, sie erschlagen Spielrot. Er zog ihn mit sich vor das Friseurgeschäft. Der Vater sah den alten Mann am Boden liegen, blickte sich um, schaute in die Gesichter der umstehenden Leute. Dann packte er den Sohn an der Schulter und drängte ihn weg. «Wir können nichts tun», sagte er zu Bartel, «wir können nichts tun.» «Aber Vater, wir müssen was tun, Spirot stirbt sonst. Er hat doch nichts getan. Er hat mir vor kurzem noch seine Kriegsorden gezeigt. Er hat für Deutschland gekämpft und jetzt schlagen sie ihn tot.» ich weiß», erwiderte Vater hilflos. «Und ich sag dir jetzt etwas, was ich noch keinem gesagt habe. Die Nazis sind Mörder und Verbrecher. Wenn wir uns jetzt da einmischen, dann sperren sie uns alle ein.» Sie gingen nach Hause. Der alte Spirot wurde fortgetragen. Er wurde nie wieder gesehen. Bartel war fassungslos und weinte viele Stunden lang. Niemand konnte ihn beruhigen. Die Mutter versprach ihm eine Gitarre, aber auch das konnte ihn nicht ablenken. In dieser Nacht beschloss Bartel, seinen Freund Spirot zu rächen. Bevor er endlich einschlief, sagte er leise: «Sie kriegen die Rechnung.»
Blood on the leaves and blood at the fruit. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to wrap, for the tree to dry.
Büb betastete seine Wange und dachte an den heutigen Morgen zurück. Sie hatten Unterricht in Rassenkunde gehabt. Plötzlich hatte der Lehrer, ein linientreuer Nazi, ihn nach vorne gerufen, sich dann an die Klasse gewandt und gesagt: «So sieht ein Halbjude aus.» Büb musste einige Minuten lang vor der Klasse stehen, ohne sich zu rühren, während der Lehrer seinen Vortrag hielt. Es kam ihm endlos vor, bis er schließlich hörte: «Setzen schwarz.» Bis vor kurzem hatte er und Wolfgang sich noch ziemlich einsam gefühlt. Sie hatten gemerkt, dass selbst diejenigen, mit denen sie früher befreundet gewesen waren, im Sportverein zum Beispiel, ihn aus dem Weg gingen, als sie hörten, dass ihr Vater Jude war. Jetzt war es anders. Bei den Edelweißpiraten gab es so etwas nicht. Da war jeder für jeden da. Da gab es keine Diskriminierung, im Gegenteil. Als sie zum Beispiel Bartel kennenlernten und ihm erzählten, wer ihr Vater war und dass die Nazis ihn kürzlich mitgeteilt hätten, sie hätten ihn in Holland aufgehängt, da fing er fast an zu heulen. Und dann sagte er, warum erzählst du das? Bei uns spielt sowas keine Rolle. Wir wissen, dass die Nazis lügen. Und ich weiß genau, dass Juden in Ordnung sind, dass sie gute Kämpfer sind. Wir brauchen gute Kämpfer. Mann, das tat gut. Und tatsächlich fiel niemals ein schlechtes Wort über Juden. Zusammenhalten war die oberste Devise. Er konnte sich noch gut daran erinnern, wie er das erste Mal mit Bartel, Bubs und einem gewissen Heinz in Köpplinghausen in der Breitenstraße gegangen war. Dort gibt es für 50 Pfennig ein gutes Mittagessen und man konnte ziemlich sicher sein, keine Nazis zu treffen. Sie wollten Flugblätter verteilen mit Nachrichten über die Frontsituation im Osten und die sah für die Nazis nicht rosig aus. Nach dem Mittagessen verteilten sie gemeinsam die Flugblätter und sahen dann zu, dass sie schnell wieder fortkamen. Bartel ließ die Gitarre sinken. Er dachte an den Abend. Die Lebensmittelkarten aus der NSDAP-Bezirksstelle, von denen Fritz erzählt hatte, würden eine große Hilfe sein. Die Edelweißpiraten sorgten inzwischen für viele Menschen, die keine Karten bekamen. Denn ohne diese Rationierungskarten konnte man keine Lebensmittel kaufen. Die Marken darauf mussten einen Stempel haben, entweder vom Betrieb, in dem man arbeitete, oder von der zuständigen Dienststelle der NSDAP. Wer also nicht arbeitete oder illegal lebte, wie jetzt auch Büb und Wolfgang, der war übel dran. Manchmal erhielten die Jungen um Bartel Schink über einen Mittelsmann auch Lebensmittel von Mitgliedern der illegalen kommunistischen Partei. Einer von ihnen arbeitete am Reiswolf in der sogenannten Markenvernichtungsstelle. Die in den Geschäften, Restaurants und anderswo eingetauschten Marken wurden auf große Bögen geklebt, um die Abrechnung zu erleichtern. Anschließend wurden die Bögen in der Markenvernichtungsstelle gegeben, wo sie dann in den Reiswolf kamen. Der Mann am Reiswolf sorgte dafür, dass immer einige Bögen zurückblieben. Die Marken wurden dann später sorgfältig über Dampf von den Unterlagen gelöst und erneut gegen Lebensmittel eingetauscht. Silly hatte Heinz im vorigen Jahr am Deutzer Messelager kennengelernt, als sie ein paar Sachen ersteigern wollte. Dort fanden gelegentlich Versteigerungen statt, vor allem für Ausgebombte. Und bei einer dieser Versteigerungen hatte Heinz geholfen. Er gehört zu den Häftlingen aus dem KZ Buchenwald, die zum Arbeitseinsatz dorthin geschickt worden waren. Unter anderem hatten sie Möbel, ganze Wohnungseinrichtungen aus den Rheinschiffen auszuladen, zu sortieren, neu zu verpacken. Angeblich sollten die Sachen dann weiter nach Hamburg verschifft werden. Sie hatten Juden gehört, denen man gesagt hatte, wir verladen die Möbel für euch und wenn ihr dann ausreist, sind die Sachen schon am Schiff. Die meisten Juden hatten es geglaubt, sonst hätten sie wohl nicht ihre Wertsachen, darunter Geld und Schmuck, in die Möbel und in die Ölbilder versteckt. Hans war bei den Versteigerungen nicht dabei gewesen, weil er eine andere Aufgabe hatte, Bomben räumen. Als er aus dem KZ Buchenwald ins Messelager gekommen war, hat er sich freiwillig dazu gemeldet. Als Bombenräumer konnte er sich nämlich einigermaßen frei bewegen. Er wusste, dass das ein Himmelsfahrtskommando war. Seither waren Monate vergangen. Bombenhans hatte inzwischen die Jungen näher kennengelernt und sich mit ihnen angefreundet. Da waren neben den Schwarzjungen Adi Schütz, Müllerhans, Bremel, Bubs Rheinberger und Bartel, Bartholomäus Schink, der wohnte etwas weiter weg, auf der anderen Seite der Venloer Straße, in der Keplerstraße. Die Jungen kannten einander schon lange. Die Luftschutzbunker, die Parks waren ihre Treffpunkte. Dort trafen sie sich mit denen, die an den anderen Stadtteilen wohnten, wie Scheng, Fenn, Gitarren-Johnny und Drum. Sie alle waren seit langem Edelweiß-Piraten. Für das Edelweiß hatten sie so manche Schlacht mit der Hitlerjugend bestanden. Silly wohnt jetzt im Hinterhaus. Die Edelweiß-Piraten hatten ihr alles neu ausgebaut. Dann hatten Hans und die anderen Jungen der Gruppe auch den Keller instand gesetzt und den des Nachbarhauses ebenfalls. Sie hatten gleich einen Fluchtweg. Wenn es aus irgendeinem Grund brenzlig wurde, zog Chili im Hinterhof an einem Draht und bei ihnen im Keller bimmelte es. Dann konnten sie in aller Ruhe durch den Keller des Nebenhauses verschwinden. Ich lese jetzt noch ein paar Abschnitte aus dieser Zeit von 1944. Das war die Zeit, in der die Edelweiss-Piraten schon alle in der Illegalität waren, also die wenigen, die noch nicht verhaftet worden sind. Also wir versuchen irgendwie die Situation zu dieser Zeit ein bisschen darzustellen.
Dabei wurde die Situation immer unerträglicher. Fast jede Nacht Bombenangriffe, manchmal sogar am Tag. Durch die Straßen von Ehrenfeld patrouillierten Gestapo- und SS-Truppen, die jeden festnahmen, der sich nicht ausweisen konnte oder irgendwie verdächtig erschien. Verdächtig waren vor allem männliche Personen, wenn sie nicht augenscheinlich Kinder waren. Aber als Kind galten bestenfalls 10- oder 11-Jährige. Bartel hatte in der letzten Zeit viel über die Jahre nachgedacht, die hinter ihnen lagen. Vieles war anders geworden im Vergleich zu früher. Es war schon etwas anderes, ob sie, wie früher, aus einem offenen Waggon einen Sack Kartoffeln mitgehen ließen oder ob sie, wie heute, einen Einbruch machten, um Waffen und Lebensmittel zu beschaffen. Und es war etwas anderes, ob sie, wie früher, im Blücherpark ein paar Hitlerjungen verprügelten, den dicksten Nazis ab und zu mal einen Streich spielten oder ob sie, wie heute, bewusst Waffen benutzten. Einige, die davon wussten, aber nicht mitmachten, hatten große Bedenken, ob das alles richtig war. Bartel hatte lange darüber nachgedacht, war aber immer zu dem gleichen Ergebnis gekommen, dass es nicht anders ging. Selbst in Ehrenfeld konnte man sehen, wie die Nazis die behandelten, die gegen sie auftraten. Und dieser sinnlose Krieg, jeder wusste, dass er verloren war. Aber dennoch machten die Nazis weiter und ungezählte Soldaten mussten sterben. Einzelne liefen weg, wollten nicht mehr mitmachen. Er und seine Freunde hatten immer Verständnis, sogar Hochachtung vor solchen Leuten gehabt, sie nicht verächtlich als Deserteure angesehen. Wer desertierte, musste großen Mut haben, denn darauf stand die Todesstrafe. In ihrer Ehrenfelder Gruppe hatten sie jetzt auch Deserteure. Viele Leute im Viertel fielen auf die Parolen der Nazis herein. Je härter der bewaffnete Kampf der Edelweißpiraten wurde, desto mehr Leute hielten sich abseits. Sie übernahmen bereitwillig das Urteil der Nazis, dass die Edelweißpiraten alle Verbrecher seien. Aber es gab auch einige, die nicht so dachten, an die sie sich wenden konnten, die sie aufnahmen und beschützten. Für die Nazis waren die ebenfalls Verbrecher. Die Edelweißpiraten wussten das. Einmal hatten sie in der Gruppe auch darüber gesprochen, ob sie nicht besser auf den gebrauchten Waffen verzichten, ob sie sich nicht wie früher nur auf die Verbreitung von sogenannten Feindnachrichten beschränken sollten. Bombenhans hatte darauf gesagt und keiner hatte widersprochen: Ich sage euch, wenn wir das machen, knallen sie uns ab wie die Hasen. Jeder, der Widerstand leistet, egal wie, ist ihr Todfeind, den machen sie fertig. Wenn wir weitermachen wollen, haben wir keine andere Wahl, als uns zu bewaffnen. Die Nazis waren sehr vorsichtig geworden, vor allem bei Dunkelheit. Sie gingen nur noch zu zweit auf Streife. Sie hatten Angst, die Nazis hatten Angst vor ihnen. Und sie schossen auf jeden, der ihnen verdächtig vorkam.
The sky is crying. Look at the tears roll down the street. Sad and lonely.
Draußen war es schon unangenehm kalt. Der Winter kam früh in diesem Jahr. Bei Scharnbräuch war es immer, wie immer, behaglich warm. Außerdem kamen hier selten Nazis. Bartel steuerte auf den Tisch zu, an dem Bube saß und im Westdeutschen Beobachter blätterte. Über den Bombenangriff letzte Nacht, in Köln steht bald kein Stein mehr auf dem anderen. Opa Walter zum Beispiel, der würde sich eher in Stücke reißen lassen, als sie verraten. Er war verschüttet gewesen. Seitdem zitterte Opa Walter wie Espenlaub. Seine Hände flatterten, sein Kopf zuckte. Dabei war er noch gar nicht so alt, vielleicht 50, aber er sah aus wie 70. Er hatte eisengraues Haar und erinnerte Bartel auch sonst an Silbernen Bär, den Häuptling der Schwarzfuß-Indianer. Der hatte auch gezittert, als er alt war, aber die Stammesmitglieder hatten ihn hoch in Ehren gehalten. Bartel und seine Freunde hatten beschlossen, Opa Walter, der wieder ins Leben zurückgekehrt war, in Ehren zu halten und nicht zu lachen, wenn er sich abmühte, das Bierglas zum Munde zu führen und dabei die Hälfte verschüttete. Es war in einer der letzten Bombennächte passiert, als die fliegenden Festungen der Amerikaner wieder in Riesenschwärmen anrückten. Opa Walter war zwar im Luftschutzkeller, genau nach Vorschrift, aber das hat nichts genützt. Das Haus war schon bei den vorhergehenden Luftangriffen so beschädigt worden, dass es diesmal zusammenbrach. Auch die Nebenhäuser wurden vollständig zerstört. Es war Zufall, dass die Jungen gerade zu der Zeit am Ehrenfeldgürtel waren. Sie fingen an zu graben und dann Schutt wegzuräumen, weil sie Stimmen hörten. Es klang, als heule ein Wolf oder ein Schakal oder sowas ähnliches. Unten im Keller war ein Brand ausgebrochen. Die eingeschlossenen Leute waren nicht mehr zu retten. Aber Opa Walter war durch ein Stück Betondecke so eingekeilt worden, dass das Feuer nicht an ihn herankonnte. Als sie es endlich geschafft hatten, ihn zu befreien, hatte er die Sprache verloren. Ein Arzt stellte später einen Schock fest. Jetzt konnte der Alte schon wieder ganz gut sprechen, noch ein bisschen zittrig, aber immerhin. Er konnte klar und deutlich sein Bier bestellen, nur das Zittern, das war geblieben. Im Hintergrund drehte der Wirt am Volksempfänger. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der starke Druck der 1. kanadischen Armee bei Antwerpen und an der belgisch-holländischen Grenze bei Turnhout dauert an. Schwere Kämpfe sind hier im Gange. Nördlich Nimwegen und an der Maas führten die Engländer und Nordamerikaner heftige, für sie verlustreiche Angriffe, die jedoch gegen den zähen Widerstand und die wuchtigen Gegenstöße unserer Grenadiere und Panzer nicht durchdrangen. Nur an der deutsch-holländischen Grenze südlich Geilenkirchen konnte eine neue, herangeführte amerikanische Division nach schweren hin- und herwogenden Kämpfen einen örtlichen, begrenzten Einbruch in unsere Stellungen erzielen. Bartel klimperte noch ein paar Akkorde und legte dann plötzlich das Instrument zur Seite. Keiner sagte was. Ob es den anderen auch so geht, dachte Bartel. Manchmal konnte er das heulende Elend kriegen. Auch jetzt wieder. In solchen Augenblicken dachte er an die Pläne, die sie früher am Lagerfeuer geschmiedet hatten. Große Reisen wollten sie machen, nicht nur für 50 Pfennig zum Königsforst oder nach Oberkassel. Sie hatten an Hawaii gedacht oder an Samoa. Mindestens aber an San Francisco oder an New Orleans, wo die Neger Jazzmusik machten. Er hätte das bestimmt geschafft. Bubes und er hätten zusammen als Schiffsjungen anheuern können und dann, goodbye Johnny, wären sie in See gestochen. Später, nach ein paar Jahren, wären sie vielleicht wieder mal in Ehrenfeld vorbeigekommen. Und wenn sie erst mal drüben gewesen wären, hätten sie es ja auch nicht mehr weit bis zum Wilden Westen gehabt. Vielleicht hätte er sich dort Oklahoma Bartel nennen müssen oder Bloody Bart. Bubes hätte wohl keinen neuen Namen gebraucht, höchstens vielleicht einen eine Art Kampfnamen, The Bubes. Jedenfalls, das wussten sie, drüben war alles riesig, die Berge, die Wälder, die Prärien, die Büffel, alles war riesig. Auch die Fleischbrocken, die sie sich da am Feuer brieten. Die Nazis hatten ihnen das alles kaputt gemacht.